Gestern hat der FC Bayern München seinen neuen Cheftrainer vorgestellt. Das ist keine Nachricht, die ganz viele von euch interessiert. Aber ein Journalist fragte den Thomas Tuchel: Herr Tuchel, oder Thomas, man duzt sich ja im Sport immer so. Thomas, wirst du jetzt mit jedem deiner neuen Spieler erstmal Einzelgespräche führen, um mal so rauszuhören, wie die so ticken und was du da verändern kannst? Und dann sagte der Herr Tuchel: Nein, ich glaube, weniger ist mehr. Stopp, Herr Tuchel, weniger ist mehr? Jeder Grundschüler weiß doch, dass weniger nicht mehr ist. Na, wenn ich wenig Geld habe, dann wird daraus ja nicht mehr. Wenn ich wenig Bonbons in der Tasche habe, dann sind es doch nicht mehr Bonbons wie der mehr Bonbons in seiner Tasche hat. Das stimmt doch gar nicht. Aber natürlich weiß später der Grundschüler das, was ihr alle auch wisst, dass in diesem Spruch weniger ist mehr, natürlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, eine Wahrheit steckt. Und man nennt diese Art, eine Wahrheit auszusprechen, ein Paradoxon. Aus dem Griechischen kommt das, Paradoxos, Paradoxos eigentlich richtig ausgesprochen. Paradoxos heißt unerwartet, widersinnig, gegen die Regel, gegen die Erwartung. Das war die ursprüngliche Bedeutung. Und in einem allseits von uns geschätzten Online-Lexikon wird das so definiert. Ein Befund, eine Aussage oder Erscheinung, die dem allgemein Erwarteten, der herrschenden Meinung oder Ähnlichem auf unerwartete Weise zuwiderläuft oder beim üblichen Verständnis der betroffenen Gegenstände bzw. Begriffe zu einem Widerspruch führt. Ein Paradoxon. Weniger ist eben normalerweise nicht mehr. Wenn es weniger draußen regnet, dann regnet es nicht mehr. Aber im übertragenen Sinn, wenn wir darüber nachdenken, dann kommt auch der zweite Teil der Definition zum Tragen. Die Analyse von Paradoxien kann zu einem tieferen Verständnis der betreffenden Gegenstände bzw. Begriffe oder Situationen führen, was den Widerspruch im besten Fall auflöst. Und wir wissen alle, dass weniger tatsächlich mehr sein kann, wenn man es im richtigen Kontext verwendet. Und genauso hat uns auch tatsächlich der Herr Jesus einige paradoxe Aussagen hinterlassen, weil er möchte, dass wir durch diese paradoxen Aussagen ins Nachdenken kommen und vielleicht durch sie fundamentale Grundsätze im Reich Gottes verstehen, die er uns zeigen möchte. In diesen Aussagen, da sind scheinbare Widersprüche und definitiv Provokationen von unserem typischen menschlichen Denken und Verhalten drin. Aber Jesus möchte uns damit das Wesen Gottes näher bringen. Und wir wollen uns mal, es gibt etliche Aussagen, drei davon habe ich mal rausgenommen, einfach weil ich dachte, man kann über jedes dieser einzelnen Themen eine ganze Predigt halten, aber ich dachte, wir sind so unterschiedlich und deswegen ist so wichtig, dass wir, also hätte ich nur eine dieser Aussagen genommen, dann wäre wahrscheinlich ein Teil der Leute heute Morgen da gewesen, die gesagt hätten, ach, das Thema, das tangiert mich eigentlich gar nicht so, da muss ich gar nicht so viel lernen. Und deswegen habe ich drei genommen, weil da ist garantiert etwas dabei, wo auch du provoziert wirst, herausgefordert wirst. Wir wollen uns mit den drei Punkten beschäftigen. Empfangen durch Geben, groß sein durch Dienen und gewinnen durch Verlieren. Und das erste Paradoxon, das Jesus uns gibt, lautet: Geben macht glücklicher als Nehmen. Das finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 35. Im Kontext, als Paulus sich von den Geschwistern in Milet verabschiedet, bevor er nach Jerusalem geht. Und er weiß, der Heilige Geist hat ihm gezeigt, er wird die nie wiedersehen, weil Gott andere Pläne hat mit ihm und er wird da nicht wieder hinkommen. Deswegen verabschiedet er sich und es fließen viele Tränen. Und der Tenor dieser Abschiedsrede von Paulus ist, gerade an die Leitenden in der Gemeinde, passt auf die Gemeinde auf. Passt auf die Gemeinde auf. Es werden schlimme Zeiten kommen für die Christen von außen und von innen. Und passt auf. Und in diesem Kontext war es ihm wichtig, denen nochmal so richtig ins Stammbuch zu schreiben, was sie für eine Haltung zu Geld und Besitz haben sollen. Der aufmerksame Zuhörer sagt jetzt, Moment mal, du hast vorhin gesagt, Jesus hat hier uns Wort hinterlassen. Das ist aber jetzt ein Paulus-Wort. Aber wenn wir da hineingucken in die Apostelgeschichte, dann zitiert Paulus Jesus. Dieses, was ihr da lest, geben macht glücklicher als nehmen, hat Paulus zufolge der Herr Jesus selbst gesagt, obwohl wir es in den Evangelien so wörtlich nicht finden. Das ist ganz interessant. Es gibt also auch vieles natürlich, was Jesus gesagt hat, was jetzt in den vier Evangelien nicht drin steht. Aber hier an dieser Stelle zitiert Paulus Jesus. Und wenn wir diesen Satz im Originaltext, das im Griechischen, mal so analysieren, dann sind da drei wichtige Worte drin. Einmal eben dieses glücklich, glückseliger oder mehr glücklich steht da im wörtlich drin, glücklicher. Dieses Wort Makarion kannst du mit glückselig, reich, beglückt, aber auch vermögend und reich übersetzen. Das zweite, also mehr reicher. Mehr reich. Das zweite ist das Wort Didonai, das heißt schenken, überlassen. Hier wurde es mit geben übersetzt. Es heißt aber auch etwas hingeben oder interessanterweise auch etwas zurückgeben, was impliziert, dass du es erstmal bekommen hast. Und das dritte Kernwort ist das Lambaneo. Das heißt an mich, für mich festhalten, für mich behalten, in Besitz nehmen und an etwas festklammern, sich festklammern. Man könnte also diesen Satz auch so übersetzen, du wirst reicher oder glücklicher oder vermögender in deinem Herzen, wenn du schenkst oder etwas überlässt und dich nicht an deinem Besitz festklammerst. Und ich habe mal zu diesem Punkt einfach eine Gegenüberstellung gemacht zum Thema Besitz und Geld. Da ist einmal so, wie funktioniert das bei uns Menschen, also das menschliche Prinzip in der Regel und wie ist dagegen Gottes Prinzip? Was will denn der Herr Jesus sagen, wenn er sagt, geben macht glücklicher als nehmen? Wir Menschen, wir ticken so. Wir sagen, ich habe es verdient. Egal, was du hast, was du geleistet hast, was du besitzt, der normale menschliche Reflex ist, das habe ich mir verdient. In Gottes Prinzip, bei Gott heißt es, das, was ich besitze, das hat er mir geschenkt. Das habe ich von ihm bekommen. Bei den Menschen heißt es, das gehört mir, das ist mein Besitz. In Gottes Reich heißt es, ich verwalte das, was Gott mir gegeben hat. Er hat es mir gegeben, aber ich bin der Verwalter. Bei uns Menschen heißt es, Besitz oder Geld gibt mir Sicherheit. Für Jesus-Nachfolger wünscht sich Gott, dass wir ihn als seine Sicherheit sehen und nicht unser Geld. So, um uns herum, als Menschen, wir kaufen und verkaufen. Und durch Kaufen und Verkaufen vermehren wir unseren Besitz. Im Reich Gottes gilt das Prinzip von Säen und Ernten. Du bekommst etwas und du kannst es säen und du wirst erleben, wenn du geistlich säst, dass du auch geistlich erntest. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Und so passiert es, dass wenn du nach dem menschlichen Prinzip mit Besitz umgehst, dann wirst du erleben, dass du dich dadurch, dass du an Besitz festhältst, immer mehr daran bindest. Das hat im Endeffekt sogar einen Suchtcharakter. Den findet man sogar in der Bibel beschrieben, diesen Suchtcharakter. Jetzt Jetzt habe ich es natürlich zugeschlagen, coolerweise. Aber ich habe es gleich. Da steht im Prediger 5, Vers 9. Wer Geld liebt, und da kannst du jetzt auch Besitz einfügen, wird niemals vom Geld satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das würden nicht alle Leute so unterschreiben, aber die Bibel sagt es uns so. Und warnt uns vor diesem Binden an den Besitz. Und wenn du dich nicht an deinen Besitz klammerst, dann und gibst, weggibst, dann erlebst du ein Wachstum deines Vertrauens zu Gott, weil du eben nicht dein Vertrauen auf Geld und Besitz setzt, sondern weil du weißt, mein Versorger ist Gott. Und statt der Sucht nach mehr gewinnst du eine Freiheit im Weniger. Und so ist tatsächlich Geben, macht Geben glücklicher als Nehmen. Mein Tipp ist, immer wenn du ein inneres Gefühl hast, dass du auf jeden Fall das nicht geben solltest oder nichts abgeben solltest und du kämpfst, dann gib erst recht. Und du erringst an der Stelle einen Sieg über diese Sucht von Besitz und von Geld. In dem Moment, wo du es gegeben hast für was Gutes, wirst du diese Freiheit direkt spüren. Mach das mal. Aber wie ist das jetzt mit dem Glück gleich nochmal? Ich war natürlich versucht zu gucken, ob Geben wirklich glücklich macht. Und tatsächlich finden sich einige Forschungsarbeiten sogar dazu. Hier aus dem Wissenschaftsmagazin Nature oder so eine Unterzeitschrift Nature Communications heißt die. Da wurde 2017 eine Studie veröffentlicht von Neurowissenschaftlern, also Hirnforschern, die haben das natürlich so mit MRT und Bildgebung und sowas erforscht und mit Signalvergrößerung und haben herausgefunden, dass interessanterweise, das ist das Zitat aus der Zeitschrift, das Geben demnach sogar glücklicher macht als die Selbstbelohnung, ganz entgegen landläufiger Meinung. Wenn man Menschen fragt, glauben die meisten, dass das Glücksgefühl größer ist, wenn man Geld für sich selbst ausgibt. Im Alltag unterschätzen die meisten Menschen die Verbindung zwischen Großzügigkeit und Glück. Und das konnte man tatsächlich im Gehirn nachvollziehen, dass da entsprechende Regionen stimuliert werden, die dann wieder in uns auch das Gefühl von Zufriedenheit und Glück verstärken. Die haben das natürlich evolutionsbiologisch erklären müssen. Aber ich denke, es entspricht dem, was wir sowieso auch ohne MRT schon aus der Bibel lernen können, das Geben glücklicher macht als Nehmen. Das nächste Paradox, das Jesus uns gibt, Entschuldigung, das war jetzt nochmal das nächste, hier sind wir. Das nächste Paradox, das Jesus uns gibt, ist, oder möchte ich mal diesen Vers nehmen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Also groß sein durch Dienen. Dieses Zitat ist aus einem Kontext, in dem sich die Nachfolger von Jesus gepflegt unterhalten, wer von ihnen der Wichtigste und der Größte ist. Das können wir uns ja gut vorstellen. Das liegt uns Menschen schon auch. Natürlich würden wir es vielleicht nicht so plump machen. Wir lesen ja diese Geschichte in der Bibel. Die Jünger reden darüber, wer von ihnen der Größte ist. Und jeder von uns, der die Geschichte schon mal gelesen hat, hat sich gefragt, ja, geht es denn denen noch gut? Das würde ich ja niemals machen. Wir würden es niemals machen. Aber wir machen das in unserem Herzen. Wir machen das heimlich. Wir sind viel schlauer als die Jünger. Wir denken, eigentlich muss Gott schon stolz auf mich sein oder zufrieden sein. Ne? Das hast du wieder gut gemacht, Sven. Der Größte bin ich nicht, aber vielleicht der Zweite oder Drittgrößte. Aber ist ja klar, so tickt die ganze Gesellschaft um uns herum. Irgendwie wollen ja alle so auf den Leitern des Lebens nach oben steigen. Und im Beruf Karriere machen. Und überall da, wo man mit Menschen zusammen ist, da lässt man dann immer mal gepflegt, wirft man mal gepflegt was rein, wie toll der letzte Urlaub war, wie cool man in dem Sport gerade ist, den man macht oder was man so erreicht ist. Weil irgendwie sind wir in so einem permanenten Punktewettbewerb, ne? Ja, okay, das war schon schön, dein Urlaub da in Italien. Aber ich war da in Neuseeland. Das ist viel weiter weg und auch viel schöner. Und ihr versteht, was ich meine. Wir trumpfen manchmal so, weiß nicht, auf. Eigentlich wollen wir es gar nicht, aber wir beteiligen uns irgendwie schon so an dem oft, wie das alle Menschen so machen. Und im Extremfall, sagt der Herr Jesus, führt es dazu, dass wir andere Menschen klein machen. Im Big Style läuft es ja so in der Politik oder in der Wirtschaft oder so, sagt der Herr Jesus auch in Markus 42 zu seinen Jüngerinnen und Jüngern, sagt er, ihr wisst, wie die Herrscher, da kannst du jetzt x-beliebig was einsetzen für Herrscher, die wichtigen Menschen halt, ne, die was zu sagen haben, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und wie die Großen ihre Macht missbrauchen. Das ist ja Fakt, das ist ja heute auch so. Im Jahr 2023 missbrauchen mächtige Menschen ihre Macht, um andere klein zu halten, auszubeuten. Da krankt der ganze Planet dran. Und Jesus sagt, bei euch soll das nicht so sein. Ich sag mal, ich stelle mir die These auf, jeder Mensch, du und ich, jeder Mensch hier heute, hat eine gewisse Macht. Und einen gewissen Einfluss. Keiner hat keinen Einfluss. Du hast eine Zeit und du hast den Einfluss, wie du sie einsetzt. Du kannst sprechen und du kannst bestimmen, wie du über Menschen sprichst und wie du mit Menschen sprichst. Du hast Möglichkeiten und du kannst dich engagieren oder auch nicht engagieren für Dinge. Jeder Mensch hat also eine gewisse Macht und Einfluss. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Lassen wir uns bedienen oder dienen wir? Jesus sagt, wenn jemand der Erste sein will, so soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Dieser Lifestyle ist absolut krass gegen das, was so um uns herum propagiert wird. Und es ist auch hilfreich, nochmal an einer anderen Stelle in die Bibel zu gucken. Das ist nochmal ein ergänzender Vers, den ich vorhin schon zitiert habe, wie wir es nicht machen sollen. Aber wir können mal weiter gucken in den Jakobusbrief. Dort ist auch so ein Prinzip aufgegriffen. Beugt euch vor dem Herrn, schreibt der Jakobus, dann wird er euch erhöhen. Also Jesus spricht davon, dass wir einander dienen sollen und so eine Haltung der ultimativen Wertschätzung des anderen. Der andere ist wichtig. Ich diene ihm auf ganz unterschiedlichste Weise und stelle mich nicht über den anderen. Und hier kommt jetzt der Gedanke rein, von dem das überhaupt kommt, das Prinzip. Hier steht, dass wir uns vor Gott beugen sollen. Dass das Prinzip ist, was Gott möchte. Er möchte nicht, dass wir erhabenen Hauptes und voller Stolz zu ihm kommen, sondern wir sollen in diesen Spiegel hineinschauen, den wir auch mal vor einigen Wochen hier erklärt bekommen haben. Da heißt der Spiegel der Barmherzigkeit. Aber der Spiegel der Barmherzigkeit, der zeigt zuerst mal ganz unbarmherzig, wie wir so drauf sind. Und wenn wir in diesen Spiegel schauen und wissen, wir brauchen Gottes Barmherzigkeit so stark. Seine Vergebung, seine Liebe. Und ich erkenne dann, wer ich vor Gott bin. Dann macht es mich demütig und klein. Und dann kommt Gott, weil er liebt es, wenn Menschen so denken. Und auch ja, zerbrochenen Herzens sind. Das ist interessant, das Wort Zerbruch gibt es überhaupt gar nicht. So, wenn man da mal bei Google eingibt, Zerbruch gibt es nicht. Das ist eigentlich ein ultimativ biblisches Wort, das in uns erstmal unser stolzes Herz zerbricht und wir dann von Gott, wie es hier steht, erhöht werden. Das ist das Tolle, dass er dann hergeht und sagt, ich sehe genau, wie es dir geht und ich sehe, warum du jetzt so traurig über dich selber bist, aber dafür ist mein Sohn Jesus Christus, dein Herr und König, gestorben und auferstanden, dass du jetzt wieder dein Haupt erheben darfst und aufstehen darfst. Und er schenkt uns neue Würde. Und wenn wir das selbst so erlebt haben, dann können wir auch auf den anderen so schauen und können, müssen uns nicht über ihn stellen, sondern können uns unter ihn stellen. Dieser Vers in Jakobus 4, Vers 10, der steht auch in einem größeren Kontext natürlich. Und in diesem Kontext, da ruft Jakobus auch zur Buße, zur Umkehr und zur Ehrlichkeit vor Gott auf. Ne? Und im Vers 8 zum Beispiel, da ruft er auch die Menschen auf, die, übersetzt wird es mit, unentschlossen sind. Im Griechischen steht dort, die zwei Seelen haben, die Psychos, die zweiseligen Menschen. Und das bedeutet, dass du in dir vielleicht zwiegespalten bist. Mal ist dir Gott wichtig und mal ist dir deine Sache wichtig. Mal hast du verstanden, was es bedeutet, im Wesen Jesu zu leben und so zu handeln, und mal machst du es krass anders. Und er ruft diese Menschen auf und sagt, hey, du bist ein Die-Psychos, ein Zwiegespaltener, weil du nicht so dich entschieden hast, auf einer Seite zu sein. Und er sagt, entscheide dich, sei nicht unentschlossen, entscheide dich, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und Gott gefällt es sehr, wenn wir den anderen Menschen im Blick haben und ihn über uns stellen. Wenn jemand der Erste sein will unter euch, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Stellt euch mal vor, was das für eine irre Transformation in unserer Gesellschaft wäre, wenn wir anfangen würden, so zu denken. Wenn die mächtig sind und Einfluss haben, würden sagen, ich möchte der Diener sein von allen. Das war übrigens mal Staatsräson bei manchen Herrschern. Die haben das so gesehen, aber nur wenige. Dass sie dafür da sind und von Gott auserwählt sind, wirklich allen Menschen, für die sie Verantwortung haben, was Gutes zu tun. Und von oben nach unten bis zu mir würde das viel verändern, wenn wir so denken, wenn wir uns untereinander stellen und wirklich es uns kümmert, dem anderen Gutes zu tun, der Diener von allen zu sein. Die Frage ist dann Streben nach Leitung und Herrschaft oder Leiterschaft grundsätzlich schlecht? Ich denke natürlich nicht, denn es kommt so auf das Motiv und die Art an. Ne? Entweder habe ich das Motiv, mich selbst zu erhöhen, oder ich habe das Motiv, wirklich den anderen zu dienen, so wie Jesus das auch gemacht hat. Jesus, der Herr der Herren, der die Herrlichkeit aufgegeben hat und sich klein gemacht hat, als Mensch gekommen ist, um Menschen zu dienen. Ja, wenn man das ernst nehmen würde als Gemeinde, als Christen, Markus 9, Vers 35, dann könnte tatsächlich so eine Art Wettstreit des Dienens unter uns ausbrechen. Einer diene dem anderen und wir würden uns immer mehr dienen. Wie cool wäre das denn? Aber für Menschen, die Jesus nicht kennen, die sagen natürlich, das ist paradox. Wie kann jemand der Größte sein, wenn er allen dient, wenn er der Unterste ist? Und das zeigt uns, dass Gott einfach eine ganz andere Definition von groß hat. Ganz anders als wir und unsere Zeit. Und eines Tages in der Ewigkeit wird Gott all die ehren und erhöhen, die hier freiwillig ganz anders gelebt haben und gedient haben. Also man könnte sagen, der Weg nach oben führt nach unten. Und es ist der Herr Jesus selber, der das nicht nur gesagt hat oder gelehrt hat, sondern der hat es auch gemacht. Zum Beispiel erzählt uns das Johannesevangelium diese Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist und sie bereiten sich fürs Essen vor, wollen gemeinsam das Passamahl feiern. Und er schnappt sich so eine Schüssel, Waschschüssel und ein Handtuch und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Okay, ihr wisst, die Kultur damals mit dem Füßewaschen und dem Staub und vor dem Essen und so, das war alles so ein bisschen üblich. Aber es war definitiv nicht üblich, dass der Herr den Dienern die Füße wäscht. Und Jesus sagt auch am Ende, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und es ist klar, ich habe jetzt heute keine Waschschüssel mitgebracht. Für einen Moment habe ich es mir überlegt, einen von euch zu überfallen. Aber das ist natürlich ein Bild. So wie das Füßewaschen damals absolut tagtäglich üblich war, aber bei uns jetzt dann nicht mehr. Wir haben heute Mittag dann auch Gäste. Keine Sorge, euch werden wir nicht die Füße waschen. Aber es steht symbolisch, dieses Füßewaschen, für das Dienen. Für das sich bücken, um einem anderen etwas Gutes zu tun. Und dafür, da kannst du jetzt kurz nachdenken, fallen dir ganz schnell ganz viele Beispiele ein, wie du das in deinem Leben bei anderen Menschen machen kannst. Füße waschen. Der dritte Punkt, gewinnen durch Verlieren. Das ist sowieso voll der krasseste Punkt. Da sagt Jesus, und das sagt er nicht nur einmal, an mehreren Stellen sagt er das, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Und das ist so paradox, weil um uns herum, also für Menschen sehr schwer verständlich, weil wir lieben ja unser Leben. Wer liebt denn sein Leben nicht? Also Leute, die in unserem Land, die ihr Leben nicht lieben, die werden medizinisch behandelt. Ja, also wenn jemand sein Leben wegwerfen will, dann kommt er in die Klinik vielleicht. Ne? Also wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Da wollte ich den Paralleltext aus Markus 8 mit euch mal lesen. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Wie jetzt darf ich mein Leben nicht lieben? Alles schöne, spannende, lebens- und liebenswerte. Ich finde, da hat die NGÜ, die Neue Genfer Übersetzung, hat das gut übersetzt. Die hat nämlich geschrieben, wem sein Leben über alles geht. Da steht nicht das Wort, wer sein Leben liebt, sondern da steht, wem sein Leben über alles geht. Und das finde ich eigentlich ganz gut so übertragen. Denn der Kerngedanke ist hier nicht Lebensverneinung, sondern auf der einen Seite Jesus-Nachfolge und auf der anderen Seite Selbstverwirklichung, und zwar die ultimative Selbstverwirklichung. Das sind hier die beiden Pole. Entweder, sagt Jesus, du folgst mir nach, da verwendet er diesen krassen Begriff von sein Kreuz auf sich nehmen, oder du widmest dein Leben, deine Energie deiner ultimativen Selbstverwirklichung. Und ich möchte das mal an zwei Beispielen verdeutlichen. Mal angenommen, du hättest einen Monat, denk mal so, einen Monat lang hättest du allen Luxus dieser Welt. Du bist am Steuer deines Lebens, du bist am Drücker. Du kannst auch ein Jahr einsetzen oder von mir aus dein ganzes Leben, das ist eigentlich jetzt nicht wichtig, aber denk mir mal, du könntest alle Orte besuchen, die so super toll sind. Du würdest in all diesen tollen Häusern wohnen können, wenn du möchtest, mit den Pools und was weiß ich alles. Super Partys natürlich, tolles Essen, Luxusrestaurant, eine Yacht, ein Heli, ein Ferrari oder drei. Und du wärst Besitzer eines Fußballclubs und du könntest diese Leute aufstellen, wie du wolltest. Du kaufst sie ein, verkaufst sie und so weiter. Kannst sogar den Trainer entlassen. Okay. Was macht das mit unserem Herzen, wenn man so lebt, wenn man so dieses ultimative, ich krieg alles, was ich will, kann ich kriegen. Was macht das mit deinem Herzen? Ich glaube, es macht einen unheilbaren Schaden. Und dann ist der Monat ja vorbei, dann ist plötzlich alles weg. Aber der Schaden, der bleibt. Der Leadsänger der Rockband Queen, Freddie Mercury, der Ende 1991 gestorben ist, hat in einem seiner letzten Songs, The Show Must Go On, hat er geschrieben, eine Zeile, weiß irgendjemand, wofür wir leben? Und kurz vor seinem Tod hat er, war sehr reich, auch wohlhabend, hat er in einem Interview zugegeben, dass er entsetzlich traurig und einsam ist. Und er hat gesagt, das Bitterste ist, dass du alles auf der Welt haben kannst und doch der einsamste Mensch bist. Der Erfolg hat mich zum Idol gemacht und mir Millionen von Pfund, englischem Pfund, britischem Pfund eingebracht, aber er hat mir das eine vorenthalten, was wir alle brauchen, eine dauerhafte, liebevolle Beziehung. Und selbst wenn Freddie Mercury hier jetzt nicht an die Beziehung zu Jesus gedacht hat in diesem Interview, sondern natürlich an Menschen, die sein Leben reicher gemacht hätten als die Millionen, die er verdient hat als Rockstar, ist es doch ein ehrliches, aber sehr schockierendes Bekenntnis, wohin ultimativer Reichtum führen kann, wenn das deine Priorität ist. Und Jesus warnt davor, dass dein Leben, deine Selbstverwirklichung, deine Träume deine Number One Priority sind und andere Menschen und Gott keine oder keine wesentliche Rolle darin spielen. Und jetzt machen wir das zweite Gedankenexperiment. Mal angenommen, einen Monat oder auch länger, ist Jesus Christus am Steuer deines Lebensautos. Du bist nur der Beifahrer. Wo fährt das Auto hin? Wo biegt es möglicherweise ab? Vielleicht ist es eine schwierige Gegend, wo das Auto hinfährt. Oder du triffst schwierige Menschen oder schwierige Situationen. Du wärst da wahrscheinlich lieber nicht hingefahren. Und warum macht Jesus das? Macht er das, um dich zu ärgern? Gönnt er dir möglicherweise die tollen Sachen nicht? Nein, Jesus macht das, weil er mit dir zusammen anderen Menschen dienen möchte. Wir haben letzten Sonntag von Sebastian in seiner Predigt das mit dem Werkzeug gelernt, dass Gott sich das wünscht, dass du ein Werkzeug für ihn bist. Jesus will mit dir anderen dienen und er will deinen Glauben stärken. Das passiert eher nicht bei Poolpartys. Sondern das passiert bei schwierigen Umständen, wo wir lernen, auf Gott zu vertrauen. Wir haben vorhin ein Lied gesungen vom Wasser, über das man gehen kann. Jesus geht über das Wasser und du kannst mit Jesus über das Wasser gehen. In schwierigen Lebenssituationen können wir das lernen. Die wünscht man sich nicht. An dieser Stelle im Leben wäre ich nicht abgebogen. Aber ich bin ja nicht am Steuer meines Lebensautos. Da sitzt ja Jesus. Da sitzt ja Jesus. Und das ist ganz charakteristisch für Nachfolgerinnen von Jesus. Er sitzt am Steuer unseres Lebensautos. Und vielleicht fragst du dich jetzt, lohnt sich das denn überhaupt? Und ob sich das lohnt, das ist definitiv abhängig von deiner Gottesvorstellung, von deinem Bild von Gott. Wenn du nämlich das Gefühl hast, dass Gott irgendwie eine fiese Ader hat und dir nichts gönnt, der dich unterdrücken will und sowieso auch nicht mein Bestes will und auch nicht zulassen möchte, dass ich selbst bin, wie sollst du so jemandem vertrauen? Das würde ich auch nicht. Oder was wäre denn, wenn Gott der ist, der dich besser kennt als jeder andere? Wenn niemand als Gott dich mehr liebt, wertschätzt, versteht, deine Persönlichkeit und Kreativität, die er geschaffen hat, schätzt, alles, was dich ausmacht. Und wenn es niemanden gäbe, der es besser mit dir meint als Gott und er dein Leben retten will, dann vertraust du ihm gerne. Dann vertraust du ihm gerne. Und es ist total unser Wunsch und unser Gebet, dass Menschen, die hierher kommen, Gott so erleben. Als den, der dein Bestes will. Der alles gegeben hat, dass dein Leben gerettet wird. Dafür ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen. Er ist zum Diener geworden. Er hat alles hergegeben, was er besessen hat, hat nichts festgehalten. Und dann ist er auch noch an dieses Kreuz gegangen und ist gestorben, hat sich verspotten lassen, hat sich krass missverstehen lassen von allen Menschen. Ne? Die haben ihn nicht verstanden. Und hat es durchgezogen bis zum Ende, ist selber in seinem Lebensauto auf die ganz krasse Weise abgebogen. Ne? Und so ist Gott. Und so wünschen wir uns, dass du Gott auch siehst, nicht als den Spielverderber, Spaßverderber, sondern der dein Leben retten will, weil er dich besser kennt und mehr liebt als jeder andere. Ist das dann mit dem Leben verlieren für uns Christen, was Jesus hier sagt, irgendwie so, oder diese Selbstverleugnung, dass wir dann keine eigene Identität mehr haben dürfen? Ist das so eine Art religiöser Druck, den man da ausübt, wenn du Christ wirst? Definitiv nicht, möchte ich an dieser Stelle sagen, denn du bist du. Wir sind alle sehr unterschiedlich, Gott gewollt mit deinen Eigenschaften und du sollst du selber sein. Aber du sollst du selber sein zur Ehre Gottes. Nicht für deine Prioritäten, nicht für deinen Lebensplan und deine Selbstverwirklichung. Und wie geht das dann? Können wir euch so einen QR-Code einblenden von der EFG Ochsenfurt? Fromme Werke, Checkliste, Geld gespendet, check. 10,1% oder sogar noch besser, 11%. Steuerbetrug gestoppt, check. Kleingruppenmitglied, check. In zwei Kleingruppen, check. Fleißig auf Arbeit, check. Nett zu den Nachbarn, check. Obwohl er BVB-Fan ist. Jeden Sonntag Kirche gehen, check. Und Medienkonsum endlich kontrolliert, check. Und so weiter kannst du das machen. Das ist ja alles mal nicht so schlecht, ja. Aber so geht es halt dann doch nicht. Es geht alles viel tiefer, was Jesus hier sagt. Denn er wünscht sich, dass unser Herz sich ändert. Und da komme ich jetzt schon so auf die Zielgerade. Da gibt es einen wunderschönen Abschnitt im Galaterbrief, überschrieben ist mit die Frucht des Geistes. Und da geht es einfach darum, dass es nicht für uns als Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger darum geht, eine Checkliste mit guten Werken zu haben, sondern dass es darum geht, dass Jesus unser Herz verändern möchte, dass Gott unser Herz verändern möchte. Und da steht, doch die Frucht, die der Heilige Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und das ist so, diese Frucht mit diesen Facetten zeigt dann, dass ein Mensch, in dessen Leben diese Frucht wächst, natürlich ganz viele Checks machen wird auf dieser Checkliste. Ganz automatisch, der muss die Liste gar nicht haben. Das ändert sich in deinem Leben dann dadurch, dass sich dein Herz verändert. Dadurch verändert sich dein Wesen, dadurch verändert sich dein Verhalten. Und das ist super cool, wenn wir das erleben dürfen in unserem eigenen Leben, aber auch im Leben von anderen Menschen, die nicht mehr darauf bestehen, die eigenen Lebensprioritäten umzusetzen, sondern darauf vertrauen, dass Gottes Prioritäten für mein Leben das Beste sind. Nicky Gamble ist der anglikanische Pastor, der den Alpha-Kurs entwickelt hat. Da mache ich jetzt mal kurz Werbung. Alpha-Kurs ist ein Glaubenskurs für Menschen, die so irgendwie mal so sagen, hey, was ist das eigentlich mit Jesus und mit diesem Glauben und dieser Kirche und so? Das würde ich mal gerne näher kennenlernen. Und dafür ist dieser Alpha-Kurs super gut geeignet und wir machen das auch hier in der Gemeinde. Wenn ihr jemanden kennt oder selber sagt, ich möchte gerne mitmachen, dann können wir das nur wärmstens empfehlen. Sprecht euch an und wir starten, können jederzeit so einen Kurs starten. Das Coole ist auch von dem Kurs, dass ihr dann bei uns zu Hause essen dürft. Das ist nämlich jedes Mal, wenn man den Kurs macht, gibt es ein Essen dazu. Und Nicky Gamble, der diesen Kurs so ins Leben gerufen hat, der erzählt mal eine Geschichte. Er sagt, in meinem Viertel, wo er Pfarrer war in London, da gab es eine Frau, die auf der Straße lebte und tagsüber bettelte. Sie sprach die Passanten an und wurde oft sehr aggressiv, wenn man ihr kein Geld gegeben hat. Und jahrelang ist sie mit ihren Tüten voller, ja, wir würden sagen Müll, Plastiktüten rumgelaufen durch die Straßen und eines Tages ist sie gestorben. Und als sie starb, sollte dann Nicky Gamble die Beerdigung übernehmen. Und er war sehr erstaunt, dass überhaupt jemand zu dieser Beerdigung gekommen ist. Und er war noch mehr erstaunt, als er gesehen hat, dass mehrere ausgesprochen gut gekleidete, offensichtlich wohlhabende Leute da waren. Und später erfuhr er dann von diesen Leuten, dass die Frau, diese Frau, die Verstorbene, ein großes Vermögen geerbt hatte, einschließlich einer Luxuswohnung in London mit etlichen wertvollen Gemälden. Doch sie zog es vor, mit ihren Plastiktüten voller Müll auf der Straße zu leben. Sie hat es nicht fertiggebracht, ihr altes Leben aufzugeben und konnte nie in den Genuss ihres Erbes kommen. Und das ist natürlich für diese Frau super schade gewesen. Und ich denke, es ist so ein Bild dafür, für Menschen, die ohne Jesus ihr Leben leben. Und nicht wissen, dass sie eigentlich ein super tolles Erbe antreten könnten, wenn sie eine Tochter oder ein Sohn Gottes werden. Und das hat Jesus für uns erworben, dieses Recht. Du kannst ein Kind Gottes werden, wenn du Jesus an das Steuer deines Lebens lässt und anerkennst, wer er ist, der auferstandene Gottessohn, der wiederkommen wird, dann ändert sich deine Identität. Eine neue Identität schenkt Gott uns als Teil seiner Familie. Dann darfst du ein Kind Gottes sein. Und doch fällt es uns manchmal schwer, diese armseligen Habseligkeiten unseres endlichen, ich-bezogenen Lebens aufzugeben, eben Jesus ans Steuer zu lassen. Aber wer in der neuen Identität mit Jesus lebt, der erfährt, dass diese hier aufgezählten scheinbar paradoxen Dinge tatsächlich wahr sind. Und das ist anders als bei diesem Dreieck da, diese geometrische Figur, die schaut nett aus, ne? Aber wenn man genau hinguckt, weiß man, die kann es nicht geben. Die ist paradox, widersprüchlich. Dreieck mit drei rechten Winkeln gibt es auch als dreidimensionale Figur nicht, die kann es nicht geben. Aber das, was Jesus gesagt hat, diese paradoxen Dinge, die gibt es wirklich, das ist wahr. Denn Jesus hat es so vorgelebt. Geben ist mehr als bekommen. Und dienen ist höher als herrschen. Und Leben aufgeben bedeutet das wahre Leben finden. Ich möchte am Schluss noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht einfach nur hier eine Theorie gelehrt hast, als du das deinen Jüngern erklärt hast und uns auch heute Morgen, sondern dass das die Wahrheit ist und dass es eine umsetzbare Realität ist, die man mit dir erleben kann, Herr. Du hast sie uns vorgelebt. Du hast selber ultimativ Reichtum und Besitz aufgegeben, als du hierher gekommen bist. Du hast wirklich deine hohe Position auch nicht ausgespielt, sondern hast Menschen gedient. So wie du Menschen begegnest, wollen wir auch Menschen begegnen. Mit dieser Wertschätzung und Liebe und mit diesen guten und besten Absichten. Und du hast wirklich dein Leben aufgegeben. Du hast es verloren. Auch ultimativ tatsächlich in den Tod hinein. Obwohl du ohne Sünde bist und den Tod nie verdient hattest. Aber wir haben es und du hast es an unserer Stelle gemacht, Herr. Die Strafe war auf dir, damit wir Frieden haben können. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du diese in der Welt paradoxen Dinge für uns eine geistliche Realität werden lässt, Herr. Und ich bitte für uns alle, Herr, dass du in unserem Leben ja immer mehr dein Wesen verwirklichst, deine Art, Herr Jesus Christus. Amen.